Zieht euch warm an, es wird heiß. Der Mann, der das sagt, weiß, wovon er spricht. Es ist Meteorologe Sven Plöger, der seit 2 Jahrzehnten regelmäßig das Wetter in der ARD voraussagt. Aber er erforscht auch seit vielen Jahren den Zustand unserer Umwelt und das Klimageschehen und hat etliche Bücher darüber geschrieben. Zieht euch warm an, es wird heiß, so lautet der Titel seines jüngsten Buches zum Klimawandel, das er beim Eifel Literaturfestival vorstellt. Doch bevor Sven Plöger in Gerolstein zu Gast sein wird, freue ich mich sehr, ihn bei SWR2 begrüßen zu dürfen. Schönen guten Tag, Herr Plöger.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Frau Werner.
Herr Plöger, mit Ihrem aktuellen Buch wollen Sie den Klimawandel verständlich machen, indem Sie aufzeigen, wie unser Klimasystem funktioniert und welche Ursachen der Wandel hat. Aber Sie schreiben selbst, Wissen allein hat uns in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich sehr viel weitergebracht, weil das Wissen noch nicht zu einem anderen Verhalten geführt hat. Warum ist das so?
Der Mensch tut sich grundsätzlich schwer. Wir sind, ich sage immer, Gewohnheitstiere. Wir machen Dinge gerne so, wie wir sie immer machen. Und wenn wir plötzlich merken, dass wir Dinge verändern müssen, dann haben wir auch immer ein bisschen die Sorge, dass diese Veränderung zu unserem Nachteil ist oder irgendwie schwierig ist. Und dann passiert etwas, das beschreibe ich auch relativ ausführlich in dem Buch. Das ist die berühmte kognitive Dissonanz. Das ist zum Beispiel sehr deutlich geworden im Jahr 2019. Das war vor der Pandemie und da ist Folgendes geschehen. Im Jahr 2019, gerade war Fridays for Future quasi auf einem ersten großen Höhepunkt gelandet. Die Diskussion über Umwelt und Klima war riesig in unserem Land. Jeder hat über dieses Thema gesprochen, in jeder Sendung, in jeder Zeitung war das zu finden im Radio. Und gleichzeitig, wo wir so viel über Umwelt sprachen wie noch nie, haben wir auch so viele Flugreisen gemacht wie noch nie? Haben wir auch so viele Kreuzfahrten gemacht wie noch nie? Haben wir auch so viele SUVs, also diese großen Geländewagen, die da durch die Landschaft fahren, zugelassen wie noch nie? Und haben so viel Plastikmüll produziert wie noch nie? Das heißt, wir machen zwei Dinge, zwei Kognitionen. Das eine ist, wir wollen etwas verändern. Und das zweite ist, wir sind sehr verunsichert, ob wir es denn wirklich dann ins Handeln umsetzen und dann sind wir in innerem Stress und wenn dieser innere Stress kommt, also weil wir eigentlich bei Akzeptanz des Klimawandels sagen müssten, naja, also wenn wir wissen, dass da ein Klimawandel ist, müssen wir uns verändern, weil wir das aber nicht wollen, fangen wir auch an, oft Regen darüber zu schwingen, warum vielleicht die Klimaforschung doch gar nicht so genau Bescheid weiß, warum vielleicht in unserer Hoffnung doch alles anders kommt. Und dann gehen viele Dinge in unserem Hirn ab, um es mal so zu beschreiben. Und am Ende bleiben wir dann oft in einer verharrenden Ruheposition und reagieren eigentlich erst dann, wenn die Dramatik von außen so groß wird, also zum Beispiel Unwetter, Extremwetter, dass wir wirklich anfangen und sagen, naja, also so geht's jetzt wirklich nicht weiter.
Naja, an dem Punkt sind wir ja schon, würde ich fast sagen. Es war einfach jetzt die letzten 20, 30 Jahre die Warnungen der Wissenschaft in den Wind zu schlagen. Aber die vergangenen Jahre, da ist ja das veränderte Klima nun wirklich nicht mehr zu leugnen mit der extremen Trockenheit und den Waldbränden, Stürmen und Überschwemmungen. Alles, was wir ja auch hier schon hatten, aber auch weltweit beobachten konnten, das ist ja nun nicht mehr von der Hand zu weisen. Also Kopf in den Sand ist eigentlich nicht mehr möglich.
Genau, das ist vollkommen richtig. Also diese Tatsache, dass der Klimawandel haptisch wurde, insbesondere mit dem Jahr 2018, mit dieser Trockenheit, die so ausgedehnt war und die bis heute trotz der vielen Niederschläge jetzt immer noch nicht komplett ausgeglichen ist, wobei im Moment die Bewegung schon in die richtige Richtung geht. Wir bekommen ja feuchten Nachschub, allerdings im Moment wieder durch diese starken Gewitter, das war zumindest Anfang Juni so, durch diese starken Gewitter, die dann aber auch immer wieder zu diesen Überschwemmungen führten. Also das Wetter ist definitiv extremer geworden. Deswegen ist das Thema ja, und das ist durchaus bemerkenswert, trotz Corona ja weiterhin da. Also das Klimathema, natürlich wurde es überlagert durch das Thema Corona. Das ist auch gar keine Frage, weil Corona eine sehr konkrete Bedrohung ist. Der Klimawandel ist eher eine Bedrohung, die, sagen wir mal, langsam läuft. Das ist auch eins unserer großen Probleme. Bei Corona haben wir sehr stark reagiert, in vielen Regionen auch sehr gut, nicht überall, da wo wir nicht auf die Wissenschaft, übrigens ein Prozess, Wissenschaft, da wo wir also nicht auf die Wissenschaft gehört haben, da haben wir uns deutlich schwerer getan, da gab es viel schlechtere und tragischere Ergebnisse. Aber da wo wir das gemacht haben, war es gut, Corona, konkrete Bedrohung. Beim Klimawandel ist es sehr unkonkret. Irgendwann wird irgendjemandem irgendwo irgendwas passieren. Und damit tun wir uns schwer. Aber trotzdem ist es absolut richtig, was Sie sagen. Wenn Sie feststellen, dass das Wetter extremer geworden ist, dass der Klimawandel haptisch geworden ist, wenn man jetzt zum Beispiel in die USA guckt, ich habe immer in meinen Vorträgen gesagt, wenn der Deckel mal vom Topf ist. Mhm. Und mit dem Deckel meinte ich den Trump, der da so drauf saß. Und jetzt ist Herr Biden da. Und sehr schnell werden Dinge rückgängig gemacht im sinnvollen Rahmen. Zum Beispiel tritt man dem Paris-Abkommen wieder bei. Herr Biden hat gesagt, ich möchte tatsächlich voranschreiten, hat eine große Konferenz gestartet mit 40 anderen Regierungschefs. Das ist schon mal ein Signal.
Sie sagen auch, dass diese Weltklimagipfel auch erhalten bleiben sollen, Herr Plöger. Aber Sie sagen, dass es sich ändern muss, dass nicht die Bremser bestimmen sollen, sondern die Zugpferde den Takt angeben müssen und dass die Einstimmigkeit aufgehoben werden muss. Aber ist dann nicht die Gefahr, dass sich dann die Länder noch weniger an die Beschlüsse halten?
Ich glaube das fast nicht. Es gibt, wie gesagt, im Moment durch die USA eine plötzliche neue Vorreiterposition, die hier zumindest mal eingenommen wird. Man sagt, man möchte bis 2050 klimaneutral werden. Man sagt das eben vor allem, weil man auch selbst merkt, wie stark man ja betroffen ist. Also jedes Land spürt, es sind nicht immer nur die anderen und bei mir ist nichts und deswegen muss ich nichts machen, sondern jedes Land spürt, auch jede Region wie die EU, da gibt es jetzt eine Gesetzgebung, wir wollen bis 2050 klimaneutral werden. Das ist ein anderer Rahmen als eine Absichtserklärung. China ist unter Zugzwang geraten, sagt jetzt, wir wollen bis 2060 klimaneutral werden. Das ist alles noch weit hin, das sind alles wieder nur Aussagen. Aber bei diesem nur sage ich schon, dass der Druck wächst, dass die Abstimmung der Länder untereinander im Moment zumindest gefühlt vom verbalen Auseinandersetzen besser wird und dass natürlich weite Regionen der Welt unter Druck setzt. Aber Sie sagten gerade den Kernpunkt, den ich tatsächlich auch wirklich kritisiere und wo ich meine, das muss man verändern. Wir haben bei den großen Klimakonferenzen, natürlich sind die wichtig, weil wenn wir die nicht haben, dann haben wir ja gar keinen Austausch. Aber wir haben tatsächlich fürs Abschlusskommuniqué die Einstimmigkeit. Also 190 Länder, die die Klimarahmenkonvention unterschrieben haben, müssen sich einig sein, bevor ein Abschlusskommuniqué gemacht werden kann.
Da bleibt dann nicht mehr viel übrig, ne?
Richtig, 190 einige Länder. Da wissen wir sofort, das sehen wir ja schon an der EU, 28-1. Ich sage immer 28-1, weil ich es schade finde, dass die Briten raus sind. Ja. Aber da kommen wir ja schon nicht zueinander. Mhm. Wenn wir jetzt 190 Länder, unterschiedlicher wirtschaftlicher Stand, unterschiedlicher kultureller Stand, ganz verschiedene Bedingungen teilweise, die sollen sich einig werden. Und Einigkeit wird dann ja nur da erzielt, wo der Bremser am Ende sagt, ja, also wenn ihr da nicht mehr entgegenkommt, dann bin ich eben nicht mit euch einig. Mhm. Und dann können wir nicht sagen. Das muss man aus meiner Sicht, glaube ich, tatsächlich ändern. Das ist eine Systematik, die ist nicht gut.
Bemerkenswert finde ich in Ihrem Buch, dass Sie den politischen Handlungsbedarf stark mit dem individuellen Spielraum verknüpfen. Das heißt, in etlichen Punkten kann keine Seite ohne die andere was bewegen. Zum Beispiel sagen Sie, brauchen wir Regeln für alle, weil 7,7 Milliarden kleine Emissionsminderungen auch was sind und auch was bringen. Was wäre eine solche Regel, die sozusagen für uns alle Menschen auf dieser Erde gelten könnten?
Also da gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten, aber aufgrund der ganz aktuellen Situation möchte ich zum Beispiel mal, das steht jetzt tatsächlich nicht in dem Buch, aber das ist etwas, was mich im Moment sehr bewegt. Das Auseinandersetzen mit der Arktis zum Beispiel. Also nicht jeder Einzelne beschäftigt sich jetzt mit der Arktis, aber das ist eine allgemeine Regel, wo wir aufpassen müssen. Wir haben die Arktis quasi als Allmende, also als Gemeingut. Und gleichzeitig befinden sich dort aber unglaublich viele Bodenschätze. Und jetzt läuft unsere Gesellschaft hin, jedes Land, da wo es irgendwie an die Arktis andockt, möchte jetzt Zugriff auf diese Bodenschätze haben und man positioniert sich dort. 90 Milliarden Barrel Erdöl wären dort zu finden und bei weiterer Erwärmung tragischerweise immer besser erreichbar, womit wir dann durch deren Verbrennung genau den Schaden anrichten, den wir nicht wollen. Also das ist eigentlich absurd und wir müssten uns weltweit einigen, da gehen wir nicht dran. Und unser Allmende-Problem liegt eigentlich an der Stelle, wo derjenige, der jetzt sagen würde, ich gehe mal nicht an diese Vorräte, weil ich die Umwelt schützen will, der wird erleben, dass ein skrupelloserer Nachbar kommt und sagt, ach, das ist ja prima, wenn du nicht dran gehst, gehe ich dran. Mhm. Und dann sagt natürlich dieser selbst wieder, also bevor der andere es mir einfach wegnimmt, nehme ich es selber. Und das ist unser tatsächlich großes Problem, weil wir Menschen nun mal das dann am Ende genau so tun, wie wir es eigentlich nicht tun sollten, praktisch aus einem Zwang heraus. Und ich glaube, da braucht es die richtige Rahmenbedingung, dass die Staatengemeinschaft gemeinsam klar macht, An diese Rohstoffe dürfen wir nicht dran. Unsere Aufgabe ist es, die Alternativen anständig auszubauen. Und wenn ich dann Regeln habe, wo am Ende ein Regelwerk existiert, bei dem jeder Einzelne diesem Regelwerk auch unterworfen ist, mit dem Ergebnis, dass ich immer sage, es soll der reich werden, der die Umwelt schützt und nicht der, der sie verschmutzt, dann stoßen wir praktisch 7,7 Milliarden Menschen sozusagen in die richtige, in die vernünftigere Richtung. Denn wir sind ja nun mal im Kapitalismus. Das ist eins unserer Probleme. Wir fördern, glaube ich, mit diesem Kapitalismus unsere Gier, die steckt in uns. Das sehen wir ja überall auf den Märkten. Und Nicholas Stern, der war ja mal für längere Zeit Chefökonom der Weltbank, der hat damals den Satz gesagt, der Klimawandel ist Ausdruck des größten Versagens des Marktes. Das hat er, glaube ich, sehr gut getroffen. Wir müssen unseren Markt besser lenken, um die Gelder an die richtigen Stellen zu bewegen.
Ja, einer unserer extremen Stromfresser, das sagen Sie auch, ist etwas, was wir jeden Tag kräftig füttern und über das wir bestellen und alles Mögliche tun, nämlich das Internet, seit Corona noch mal viel, viel mehr. Das Internet ist einer der größten Umweltzerstörer, schreiben Sie. Wie sähe ein verantwortungsbewusster Umgang mit dem Internet aus?
Also, es hat natürlich eine gewisse Gegenwirkung. Durch Corona haben wir natürlich den Vorteil, dass wir weniger Reisen beispielsweise mit dem Flugzeug durchführen oder weniger spontane Geschäftsreisen, die man wirklich auch online machen kann. Und wenn man da dann einen Vergleich durchführt, macht es Sinn, für 2 Tage nach Japan zu fliegen und wieder zurück oder machen wir eine Online-Schalte nach Japan, dann wird in Sachen Energiebilanz die Online-Schalte sicherlich wieder gewinnen und insofern ist sie auch positiv zu sehen. Es gibt aber einfach sehr viele Dinge, bei denen uns, glaube ich, nicht unbedingt klar ist, was das nachher bedeutet. Also zum Beispiel das Verschicken von Fotos. Sehr viele Menschen, auch jüngere Menschen, die beispielsweise für Fridays for Future, was ich sehr schätze und sehr begrüße, intensiv kämpfen, schicken natürlich, also auch die Älteren, auch die Jüngeren, schicken sehr viele Bilder durch die Gegend. Wenn man Fotos durch die Gegend schickt im Netz oder in Chatgruppen und was auch immer, dann muss einem natürlich klar sein, die fliegen nicht einfach durch die Luft, diese Fotos, sondern da muss ein Rechner arbeiten. Sehr viele Daten werden verarbeitet und das braucht sehr viel Strom. Mittlerweile ist der Stromverbrauch für unseren gesamten weltweiten Umfang an Computerservern deutlich größer als das, was zum Beispiel durch die Fliegerei emittiert wird. Also der Stromverbrauch verursacht ja seinerseits, wenn man den Strom nicht grün erzeugt, logischerweise wieder große Emissionen. Das heißt, ich glaube, es ist sehr vernünftig, über diese Dinge nachzudenken. Wie viele Bilder muss man eigentlich so immer verschicken? Wie gerade das Streamen, Videos runterladen. Jeder sitzt autistisch, sage ich mal vorsichtig, vor seinem Gerät und streamt da einen Film runter. Da werden Tonnen von Daten jedes Mal transportiert. Also verantwortungsvoll wäre für mich zum Beispiel der Gedanke, kann ich manches doch noch im Fernsehen gucken. Da sind tatsächlich Möglichkeiten, das ist vom Stromverbrauch erheblich günstiger. Oder kann ich mich, wenn ich streamen will, vielleicht als Gruppe, 10 Menschen, die gleiches vorhaben, den gleichen Film gucken wollen, vielleicht können die sich zusammentun, dann hat man schon mal 9-mal die gesamte Emission eingespart. Mhm. Also an solche Dinge zu denken oder auch zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Hersteller von Geräten bestimmte Dinge automatisch einbauen. Es ist zum Beispiel nicht gut, wenn ein Video auf einem Handy in einer so unglaublich hohen Auflösung ankommt, die das Handy gar nicht auflösen kann von der technischen Voraussetzung, aber diese Daten trotzdem eingelesen werden. Also hier müsste es eine automatisierte Sperre geben, dass nicht mehr Daten reingelesen werden, als überhaupt angezeigt werden können oder als das menschliche Auge überhaupt auflösen kann. Mhm. Und da kann man viel Datentransfer wieder einsparen und das Internet dann wieder umweltfreundlicher gestalten. Gleiches ist beim Umgang mit Suchmaschinen. Jeder Klick, jede Suche, jede Mail braucht immer wieder Strom und da muss man vielleicht einfach ein bisschen bewusst nachdenken, wie bei allen anderen Dingen auch.
Botschaft angekommen, Herr Plöger. Und jetzt mal zu Ihnen als Mann der Wettervorhersage im Fernsehen, denn gerade in Corona-Zeiten, wo ja so unterschieden wird zwischen drinnen und draußen, ist für viele Menschen das Wetter noch mal wichtiger geworden, als es eh schon ist. Ist es Ihnen schon vorgekommen, dass Sie quasi verantwortlich gemacht wurden für schlechtes Wetter, obwohl sie dafür ja nichts können, sondern einfach nur der Überbringer der vielleicht nicht so angenehme Nachricht sind.
Ja, liebe Marie-Christine Werner, das ist wirklich eine Frage, die ich öfter mal gestellt bekomme. Und ich denke mir manchmal, ich muss eine weiße Fahne mitnehmen, sodass ich dann damit ins Fernsehen gehe. Nein, die Leute sind wirklich klug. Sie wissen natürlich, dass ich nichts dafür kann. Aber was man merkt, ist, wenn sehr lange Tage am Stück ein sehr wechselhaftes Wetter herrscht, also jetzt im April, Mai hatten wir das insbesondere, da hat das tatsächlich natürlich die Auswirkung gehabt, dass den Leuten immer dann, wenn man gesagt hat, in den nächsten Tagen wird es zum Beispiel etwas besser und dann hat sich doch wieder eine neue Front mit Schauern da eingearbeitet, dass dann schon eine Grundunzufriedenheit kam. Und dann fangen die Leute auch an, öfter mal an der Wetterprognose zu zweifeln, egal ob die genauso richtig oder falsch ist wie vorher auch. Also man merkt dann schon, die Stimmung geht Richtung, jetzt soll es aber doch mal endlich schön werden, jetzt sagt doch mal endlich was Schönes.
Die Hoffnung, dass sie sich täuschen.
Ja, genau.
Was viele Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht gar nicht wissen, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen haben gar keinen Teleprompter, das heißt, die lesen nicht ab, sondern sprechen frei und live. Und das muss ja wirklich sekundengenau getimt werden. Was ist dabei die größte Herausforderung?
Also erstens finde ich das einen wahnsinnigen Vorteil. Es ist vor allen Dingen in der Hinsicht gut, dass es sehr menschlich ist, weil es einfach ein ganz normales Sprechen ist. Jedes Gespräch, was irgendwie aufgeschrieben ist, klingt anders. Es ist vorgelesener. Und ich glaube, dass der Vorteil ist, dass ich jetzt sehr natürlich wirke oder auch meine Kollegin Claudia Kleinert oder mein Kollege Carsten Schwanke. Das heißt, dadurch, dass wir frei sprechen, hat das eine sehr hohe Flexibilität. Und ich für meinen Teil sage immer, sei einfach du. Mhm. Also die 2 Minuten jemand anders sein zu wollen, als man sonst immer ist, ist immer schlecht. Und wenn ich einfach ich bin, spreche ich, wie ich spreche und muss aber darauf achten, das sind tatsächlich Konzentrationsübungen, die Zeit läuft zurück. Wenn null ist, muss ich aufhören, sonst werde ich weggeschnitten, das sollte ich vermeiden. Also konzentriert man sich ein bisschen auf die Uhr und man braucht im Kopf schon einen roten Faden. Also ich muss mir immer überlegen, wo ist der nächste Schritt. Das heißt, ich bin geistig immer 10 bis 15 Sekunden vor dem Punkt, wo ich sprachlich bin. Mhm. Und vom Aufbau des Wetterberichtes habe ich tatsächlich immer so, ich sehe das Wetter. Das ist ganz erstaunlich. Ich muss mir niemals etwas aufschreiben, sondern das, was ich über tags an den Wettermodellen in meinem Kopf aufgesaugt habe, das sehe ich wie ein Bild. Ich könnte die Augen zumachen und dann würde ich in den verschiedenen Regionen des Landes das Wetter sehen. Ich sehe dann die Wolken, ich sehe den Himmel, ich fühle die Luft. Und dann erzähle ich einfach nur, was ich gerade sehe und erlebe. Und dann ist das ein Wetter.
Und was ist der lustigste Versprecher, der Ihnen mal passiert ist?
Da gibt es über die 20 Jahre. Neulich hat eine Talkshow festgestellt, dass ich also jetzt 21 Jahre lang Wetter im Fernsehen mache. Ich habe dann nachgeguckt und die hatten recht. Es ist tatsächlich so, dass über diese Jahre natürlich viel zustande kommt. Also es gibt so viele, dass ich da nicht alle erzählen kann. Aber was sicherlich sehr bemerkenswert war, da habe ich mich auch gleich bei den Bewohnern der Stadt Cottbus entschuldigt, als ich sagte, von Potsdam bis Cottbus. Das war natürlich sehr unangenehm und war höchst unabsichtlich. Ähnlich unabsichtlich war übrigens die berühmte feucht-warme Meereslust, die also auch nicht ganz richtig war. Und dann noch etwas, das ist gar nicht so ganz jugendfrei, aus diesem Grund sage ich es auch nicht vollständig. Ich wollte sagen Sonne-Wolken-Mix. Mhm. Habe aber gesagt, Sonne, Molken, so, und dann kann man sich das weiter dichten. Und da bin ich dann, das war Gott sei Dank im Radio, da bin ich auch so leicht rot angelaufen, aber das sah man ja nicht im Radio. Und da musste ich aber so lachen, dass ich eigentlich auch nicht vernünftig weiter moderieren konnte.
Ja, aber wie Sie sagen, da steht kein Roboter und es ist nicht vorher aufgeschrieben. Nein. Und das ist doch auch toll. Herr Plöger, wir erfüllen unseren Gesprächsgästen immer einen persönlichen Musikwunsch und Sie haben sich von Prince seinen großen Song Purple Rain gewünscht. Purple Rain trägt ja schon auch mal etwas Wettermäßiges im Namen. Was verbinden Sie mit diesem Song?
Also für mich ist der einfach, weil er ja schon einige Zeit her ist, ein Song, der eben auch völlig unabhängig von Purple Rain aus meiner Jugendzeit stammt. Und Purple Rain, wenn man den gleich anfangen hört, dann finde ich, der ergreift einen sehr. Das geht unheimlich so gleich in die Tiefe und ich habe einfach ganz viele Jugenderinnerungen, die man ja nie vergisst, wie sie alle so da waren. Und das verbinde ich dann mit dem meteorologischen Rain und prompt bin ich zufrieden.
Und jetzt hören wir gemeinsam Ihren Wunschtitel Purple Rain von Prinz. Ganz herzlichen Dank dem Meteorologen und Buchautor Sven Plöger.
Ja, ich danke Ihnen. Es war mir ein großes Vergnügen. Dankeschön.